Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Auch der schönste Urlaub geht mal zu Ende und dann hat einen der Arbeitsalltag auch ganz schnell wieder. Aber im Prinzip ist ja die Produktion des Fever Pitch Podcasts gar nicht so richtig Arbeit. Das ist ja eigentlich ein reines Vergnügen, mit Pit Gottschalk über Fußball sprechen zu dürfen. Hallo Pit, ich bin wieder da.
Moin Malte, hast du dich denn gut von mir erholen können?
Ja, nicht von dir, also generell habe ich mich erholen können, aber ich habe dich ja gehört letzte Woche. Mit Blick auf einen dänischen Fjord bei toller Sonne, da kann man auch ein bisschen Fever Pitch hören und mal unbeteiligt mal hören, einfach nur genießen.
Aber du hast schon gemerkt, wie du den Kollegen angesteckt hast mit der Malte-Asmus-Krankheit.
Ja, die Kaffeesatzleserei, das habe ich ihm vorher gesagt, da musst du den Pit immer wieder in den Kaffee drücken.
Er war mächtig aufgeregt, aber in einer Zeit, als wir uns dann duzten und ich gesagt haben, er kann mich ruhig flachsen, war alles okay. Also du bist sehr gut vertreten worden, manche sagen sogar übermäßig gut vertreten worden.
Ja, das ist doch gut, dann kann ich ja mal wieder Urlaub machen, dann kann der Kollege das ja vielleicht bald komplett übernehmen.
Sei dir gegönnt, sei dir gegönnt.
So soll es doch sein, da soll ja auch kein Qualitätsverlust und kein Spaßverlust vor allen Dingen bei sein.
Ja, vor allem ich musste mal Urlaub machen, dann könntest du dich doppelt erholen. In deinem Urlaub und wenn ich Urlaub habe.
Ja, aber dann musst du mir natürlich auch einen Vertreter, du hast ja einen Vertreter, der auch mindestens ebenbürtig ist.
Alexander Stolder.
Ganz genau. Mit dem mache ich ja übrigens noch einen anderen Podcast. Hast du den schon mal gehört?
Bisher noch nicht. Bitte mach ein bisschen Werbung hier in meinem Podcast für den anderen Podcast.
Das ist Musikpodcast, der Musikantenstolder.
Der Musikantenstolder, ich dachte, der kann nur die griechische Volksmusik, weil er ja 50% Grieche ist, aber offenbar überrascht du mich jetzt gerade.
Ja, da musst du mal reinhören. Musikantenstolder auf meinmusikpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, da erzählt Alex über seine Musikleidenschaft und ich liefere letztlich die harten Fakten zu den Alben und den Interpreten dazu und Alex berichtet vor allen Dingen aus seiner Jugend, wie er dann eben auch in Griechenland zum Teil Raubkopien erstanden hat.
Aber das gehört doch nicht zu meinsportpodcast.de.
Nein, das ist meinmusikpodcast.de. Das ist ein Nebenprodukt.
Ach so, du kannst rechts wie links, wie ich feststellen muss.
Absolut, ich kann nur nicht selber singen.
Ach so, dann können wir ja über Fußball reden.
Das sollten wir auf jeden Fall jetzt tun. Genug der Musik. Es ist aber trotzdem ja viel Musik dann auch im Wochenende drin. Vor allen Dingen ist ja bei den Bayern momentan richtig viel Musik drin. Die singen ja erstmal Lobgesänge auf sich selbst nach dem Sieg gegen Barcelona und freuen sich ja dann auch, dass sie die nächsten Jahre möglicherweise weiter dominieren. Sie haben ja jetzt ein weiteres Puzzlestück dazu erstmal weiter verpflichtet. Leon Goretzka bleibt.
Ja, für uns war das erstmal keine Überraschung, muss ich ehrlicherweise sagen. Es hatte sich schon vor einigen Tagen abgezeichnet, dass er bleiben wird. Alles andere hätte auch keinen Sinn gemacht. Er ist ja noch nicht zu Ende in seiner Entwicklung beim FC Bayern. Und insofern ist jetzt Vollzug gemeldet worden, dass er einen Vertrag bis 2026 hat. Er ist zusammen mit Joshua Kimmich einfach die Achse im Mittelfeld, zu der hinten Manuel Neuer im Tor und vorne Robert Lewandowski gehört. Also ich muss sagen, das ist wirklich eine wegweisende Zukunftsentscheidung des FC Bayern. Da kann man nur gratulieren, so schwer es auch jedem Nicht-Bayern-Fan schwerfallen sollte.
Das Herz der Mannschaft, das hat Hasan Salihamidzic dann auch nochmal gesagt. Jetzt muss das Ganze ja wird sicherlich nicht ganz billig gewesen sein für die Bayern. Jetzt haben sie mit Kimmich verlängert. Da wird ja auch gesagt, so ungefähr 20 Millionen viel günstiger wird Goretzka wahrscheinlich auch nicht gekommen sein.
Also ich sag mal so, er wird sich jeden Tag einen Schnitzel leisten können und morgen eine gute Tasse Kaffee, die er ja gerne in einem Münchner Café trinkt. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Schlimm genug, dass wir überhaupt über Gehaltsverbesserungen reden müssen in Corona-Zeiten. Sei ihm aber alles gegönnt. Aber der FC Bayern hat gut daran getan, diese Stützen weiter an sich zu binden. Damit ist, sag mal, glaube ich, eine Baustelle geschlossen. Man stelle sich nur mal vor, Goretzka wäre weggegangen. Dann hätte man den passenden Mitspieler für Kimmich suchen müssen. So profitiert auch die Nationalmannschaft davon, weil diese drei, Manuel Neuer bis auf Weiteres, aber vor allem Kimmich und Goretzka, bilden ja auch das Herzstück dann in der Nationalmannschaft bei Hansi Flick. Und Hansi Flick kennt alle drei. Insofern brauchen wir nur noch einen gescheiten Mittelstürmer in Deutschland. Dann hat man eigentlich das Bayern-System schon fast kopiert.
Jetzt muss man mal gucken, wo man den hernehmen soll. Das ist ja nicht ganz so einfach, aber ich bleibe trotzdem noch mal kurz bei diesen 20 Millionen. Goretzka und Kimmich beispielsweise verdienen das jetzt, Neuer verdient das ja auch. Macht sich die Bayern-Führung damit nicht noch ein Problem, wenn sie jetzt bei den Vertragsverlängerungen generell so hoch geht, dass da ja Begehrlichkeiten geweckt werden, dass das Gehaltsgefüge dann trotz Corona, du hast die Situation ja angesprochen, dann doch noch weiter explodiert?
Also die Bayern-Führung macht mir jetzt nicht den Eindruck, dass sie dem Größenwahn erliegen möchte. Also die wissen schon ganz genau, wie viel Geld sie da zur Verfügung haben. Es ist definitiv weniger als in der Zeit vor Corona. Und man ist ziemlich klar im Kopf, was auch andere Positionen im Kader betrifft. Ich sage nur Kingsley Coman. Auch der fängt ja jetzt an mit seiner Pokerphase beim FC Bayern. Und dort hat man eine Haltung eingenommen, wie wir sie schon bei David Alaba kennengelernt haben. Wenn es zu viel ist, ist zu viel. Dann darf er auch gerne gehen. Alaba ist gegangen, ist jetzt bei Real Madrid. Man hat ihm alles Gute gewünscht, war aber nicht bereit, doch die eine Linie zu überschreiten. Das war offenbar bei Goretzka und Kimmich anders. Bei Coman würde eher der Fall Alaba eintreten, wenn er nicht zur Vernunft kommt, dass er es ein bisschen übertreibt mit seinen Gehaltsvorstellungen.
Was man bei Goretzka und auch bei Kimmich ja auch sagen muss, das sind ja auch zwei Profis, wo man sagt, ja, das ist ein mündiger Fußballprofi. Also keiner, der irgendwie jetzt Lautsprecher ist und nur irgendwas raushaut, um es rauszuhauen, sondern das hat ja alles Substanz. Das sind ja kluge Sachen, was die beiden sagen. Und sie setzen sich ja auch außerhalb des Fußballs für soziale Dinge ein. Corona zum Beispiel, da haben sie sich ja engagiert im Kampf gegen das Virus oder bei Impfkampagnen. Und sie haben sich ja auch bei der Flut jetzt in Nordrhein-Westfalen dann auch engagiert, beziehungsweise in Rheinland-Pfalz sich engagiert. Und generell bei sozialen Missständen sind sie ja durchaus zwei, die vorwegpreschen und da dann auch klar Farbe bekennen.
Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der CSU-Verein bei München das gut findet, aber bei der Kick-Corona-Aktion steckte Raphael Brinkert dahinter. Das ist einer aus der Marketingindustrie, derjenige, der auch den gerade sehr erfolgreichen Wahlkampf von Olaf Scholz, also einen SPD-Wahlkampf, leitet. Ja. Insofern kann man diese soziale Ader der beiden durchaus in gerader Linie zur SPD führen. Also das Herz schlägt auf dem rechten Fleck, nämlich links, also du merkst gerade rechten Fleck und linke Seite. Also da will man schon gerade beide politischen Flügel dann abgreifen. Also ich sag mal, für Comedians, die sich im politischen Teil zu Hause fühlen, glaube ich, liefert diese Vertragsverlängerung auch einige Vorlagen zur Verwertung. Also es ist noch nicht ganz entdeckt, dass Brinkert den SPD-Wahlkampf mit Olaf Scholz leitet und hinter der sozialen Ader auch von den beiden Kerlen steckt, ändert aber nichts an der guten Sache. Insofern hast du komplett recht. Ich finde das toll, dass die Geld eingesammelt haben. Wir haben ja beim Doppelpass da auch ein bisschen die Werbetrommel gerührt für die beiden, dass da Geld eingesammelt worden ist und auch, dass die Flutopfer da auch davon profitiert haben, was die auf die Beine stellen. Also ich finde sowas gut, wenn Profis nicht nur Geld verdienen, sondern sich auch, sag mal, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und vielleicht auch ihrer privilegierten Rolle bewusst sind und entsprechend auch handeln. Ich glaube, das spürt ja auch jeder. Die Sympathiewerte für Kimmich und Goretzka sind über die bayerischen Grenzen hinaus sehr, sehr hoch. Und meine Meinung ist auch völlig zu Recht.
Und liefert ja auch ein gutes Gegengewicht zu den Katar-Geschichten um die Bayern, die ja doch immer wieder kritisiert werden.
Ja, also wir wollen jetzt nicht alles in einen Topf dann da rühren. Also mit Katar ist ja, glaube ich, nochmal differenzierter zu betrachten. Erstmal geht es um die beiden, das, was sie auch steuern können, dass sie dann auch Zwängen unterworfen sind. Das heißt zum Beispiel ins Trainingslager nach Katar fliegen mussten. Das gehört mit zu ihrem Business dazu. Mhm. Aber sie haben auch keinen Zweifel daran gelassen, als die Regenbogen-Aktion bei der EM ist, wie ihre Haltung da ist, in welche Richtung sie tendieren. Und ich glaube, man nimmt eben das auch ab. Die sind wirklich sehr authentisch in ihrem Auftreten. Ja, ich finde manchmal sogar ein bisschen drollig. Ja, und dann auch so geile Fußballer. Und die machen einfach Spaß. Und nochmals für uns, die beiden werden den deutschen Fußball über Jahre jetzt prägen. Da kann man nur hoffen, dass sie auch gesund bleiben.
Du fängst ja schon an wie der Kaiser. Über Jahre hinter. Du hast nicht gesagt unschlagbar, das stimmt.
Also, das würde ich mir ja nie anmaßen, ja. Aber über Jahre, guck mal, wie jung die ja noch sind, ne? Also Mitte der 20er. Das heißt, 5, 6 Jahre und so, die Verträge sind ja auch langfristig, wird's noch sehr prägend von denen sein. Ja, da gibt's ein paar Junge, die nachrücken, aber so wie Kimmich ein junger Wilder war, gibt es andere junge Wilden und jetzt tritt Kimmich gerade in seine klassische Phase über, ist schon Trippelsieger, also der hat schon einiges gewonnen und noch längst nicht am Ende Sommer seiner Schaffensperiode. Also die zwei können wirklich eine Ära prägen.
Das hat Goretzka ja auch selber gesagt. Er hat eigentlich schon alles gewonnen, aber das Wichtige ist ja, das dann nochmal zu gewinnen, das nochmal zu bestätigen. Und das ist sein Antrieb, den möchte er jetzt bei den Bayern dann in den nächsten Jahren bis 26 dann auch ausleben. Also da ist langfristig auf wirklich vielen Positionen dann schon was gemacht. Wie lange macht Manuel Neuer denn noch die Nummer 1?
Also es gibt momentan keinen Anlass, darüber nachzudenken, dass er in einem überschaubaren Zeitraum aufhört. Also ich kann mir auch vorstellen, beim Torhüter ist das ja alles ein bisschen anders. Guck dir an, wie alt ist jetzt Buffon? Ich glaube 42 oder so.
Also ja, mindestens 43 glaube ich sogar schon.
43 sogar schon. Ne? Also irgendwie traue ich das grundsätzlich dem Manuel Neuer auch zu. Man muss jetzt sehen, wie das mit seinem Mittelfuß ist. Also ich glaube, die Verletzung ist jetzt nicht wieder aufgebrochen. Ja. Aber er geht ja auch sorgsam mit seinem Körper um. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der noch einige Zeit spielen wird. Nübel, der potenzielle Nachfolger, Alexander Nübel, ist jetzt ausgeliehen an Monaco, um Erfahrung zu sammeln. Also wenn er mal auf den Gedanken kommt, aufzuhören oder sich dann doch verletzt, dann weiß man ja, wohin man reisen muss, um seinen Vertreter einzukassieren.
Jetzt könnte man, ob der Kräfteverhältnisse der Bayern und der Bundesliga, ja auch sagen, bei Neuer, da reicht auch ein Fuß. Aber wie bewertest du denn jetzt diesen Auftritt der Bayern in der Champions League? Sind sie damit jetzt durch den Sieg gegen Barcelona tatsächlich schon wieder einer der Mitfavoriten, der Topfavoriten vielleicht sogar? Oder muss man Barcelona da vielleicht auch ein bisschen normalsterblicher sehen, als viele das vom Namen her immer noch tun?
Genauso viel und genauso wenig wie vorher auch. Man weiß doch, dass Bayern München einen starken Kader hat. Man hält ihn für anfällig, weil er jetzt nicht zu üppig besetzt ist. Aber das 3:0 hat nur das unterstrichen, was wir sowieso von den Bayern schon vermutet haben, dass Mannschaften der Kategorie Barcelona nicht wirklich mehr ein Gegner sind. Ne? Die haben andere Probleme. Die großen Prüfungen kommen ja eh erst. Deswegen ist auch diese Kaffeesatzleserei, lieber Malte, dann doch wieder dasselbe. Nämlich eine Kaffeesatzleserei, ja. Die Prüfungen kommen dann, wenn man gegen Paris Saint-Germain spielt, gegen Chelsea, gegen die anderen Premier League Clubs und man sieht, wie viele Schwierigkeiten die am Anfang haben. Das heißt aber auch nichts. Also PSG nur 1:1 gegen in Brügge, das ist halt dann auch ein bisschen schwieriger, das jetzt einzuordnen. Also nach einem Spiel, da geht es schon sagen, die müssen und so. Also da liegen erstens noch 5 Gruppenspiele und noch ein paar K.O.-Runden dazwischen, um wirklich da eine haltbare Prognose zu treffen.
Dann lasse ich zumindest dich mit den Bayern und dem Kaffeesatz erstmal in Ruhe, frag nicht, ob es gegen Bochum was anbrennt. Das lassen wir mal weg. Aber gucken wir mal lieber rüber nach Leipzig. War ja ein Spektakel gegen City in der Champions League. 3:6, also da war einiges geboten. Und bei Leipzig lief ja auch einiges ganz gut. Also die hatten ja durchaus schon gesehen, wie man Manchester dann ärgern kann, nämlich mit doch effektiv dagegenhalten, gut umschalten, schnelles Spiel in die Spitze. Das hat 3-mal funktioniert, aber nützt ja alles nichts, wenn hinten dann die Scheune offen ist.
Exakt das. Man kann sich das jetzt schönreden. Immerhin haben sie 3 Tore geschossen. Das ist ja tatsächlich ein Erfolg, weil Manchester City hat in der Liga nicht viel zugelassen. Aber man hat auch gleichzeitig 6 kassiert. Und 6 kassieren in der Champions League passiert jetzt auch nicht so häufig. Also da hat man ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen, wie man so schön sagt. Insgesamt ist es jetzt ein enttäuschender Auftritt gewesen. Man hat mit 3 Toren Unterschied verloren. Und nach 3 Niederlagen zum Bundesliga-Auftakt in 4 Spielen ist das tatsächlich jetzt gerade, nicht von einer Krise sprechen, aber es ist schon ein Momentum, das nach unten zeigt. Ich glaube, es kommt auf die nächsten 3 Spiele an, darunter 2 Heimspiele gegen Hertha BSC und Bochum. Und da braucht Jesse March, der Trainer von RB Leipzig, einfach eine sehr, sehr gute Ausbeute an Punkten. Ich sag mal, von 9 möglichen sollte er gucken, dass er 7 holt, 6 holt, auf jeden Fall keine Niederlage mehr sich erlauben. Sonst wird es auch eng für ihn dann in der Länderspielpause im Oktober. Also dessen ist man sich schon gewahr. Man hält ihn für einen guten Trainer, man kennt ihn ja sehr gut, weil er aus diesem Red Bull-Netzwerk dann kommt. Nützt alles nichts, auch die Umstellung auf eine neue Spielweise. Am Ende brauchen die Resultate. RB ist nur Mittelmaß und so günstig ist die Mannschaft auch nicht, dass man sich jetzt leisten könnte, nicht um die Europapokalplätze mitzuspielen. Also da ist schon genügend Druck jetzt auf dem Kessel. Mhm. Es gibt immer so Anzeichen dann bei einer Mannschaft, ist man sich der Probleme bewusst. Ja, das ist man bei RB Leipzig. Es gab ein öffentliches Training, das man umgewandelt hat in ein Geheimtraining. Man wollte also etwas einstudieren, was die anderen nicht mitbekommen, so ganz kurzfristig. Selbstbewusstsein muss man sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Spielen gegen unterklassige Gegner, das ist falsch gesagt, gegen Gegner holen, gegen die man normalerweise punktet. Sonst wird es ein bisschen eng für Jesse March.
trotz der Tatsache, dass ja eben der Abwehrchef weg ist, dass der Trainer weg ist, dass der Kapitän weg ist, also dass dieser Umbruch, der da durchgeführt werden muss, ja doch größer ist, als man es vielleicht vorher befürchtet hat. Ist das nichts, wo man sagt, ja, da kann man für den Trainer dann vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen, ihm vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch geben, weil er muss ja auch den Spielstil vom Ballbesitzfußball eher ins Umschaltspiel umbauen und da ja doch einiges umdrehen.
Völlig richtig, was du sagst. Er bekommt ja auch die Zeit. Man hört es ja auch von den Verantwortlichen, von Oliver Minzler vorneweg, dass man ihm diese Zeit geben möchte. Also insofern passiert jetzt gerade nichts Überraschendes. Mhm. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man 3 Niederlagen in 4 Bundesligaspielen einkalkuliert hat. Und man schaut ganz genau hin, ob es da ein Momentum gibt oder vielleicht sogar ein Level erreicht wird, wo es keine Lösung gibt oder nicht so schnelle Lösung gibt, da wieder auf eine andere Erfolgsbahn zu kommen. Also da ist RB Leipzig dann bei allen Vorhaben, die man hat und allen Absichten, doch auch dem sehr realen Leben dann verpflichtet, dass man nicht zu viele Punkte liegen lässt, damit die Saisonziele noch erreicht wird. Ja? Also man ist dann also als Vereinsverantwortlicher hin und her gerissen. Ja, man will umbauen, aber gleichzeitig müssen doch ein paar Ergebnisse her, dass die Negativspirale nicht andauert. Mhm. Also du siehst, wie schwierig das gerade für RB Leipzig ist. Nach außen strahlen sie Selbstbewusstsein aus und Zuversicht und Rückendeckung für den Trainer. Wir wissen aber aus der Bundesliga-Historie, dass so eine Rückendeckung immer nur bis zum nächsten Spiel reicht.
Und das nächste Spiel ist Köln. Das ist eigentlich so einer dieser Vereine, wo du gesagt hast, die müsste man eigentlich schlagen. Aber Köln ist ja in diesem Jahr doch sehr, ja, sehr fies zu spielen. Die haben 2-mal gewonnen, 1-mal knapp verloren gegen Bayern, sich da aber auch hervorragend verkauft. Also die machen mehr Spaß, als man vor der Saison eigentlich gedacht hätte.
Ja, sie spielen unter Steffen Baumgart so einen schmutzigen Fußball, den so filigrane Mannschaften wie Leipzig überhaupt nicht mögen. Ne? Den muss man erstmal spielerig auseinandernehmen, eigentlich, theoretisch. Das fällt aber erstens schwer, weil man noch nicht eingespielt ist. Da greifen noch nicht alle Automatismen, also auch so eine typische Fußballfloskel. Aber das meine ich, dass die Spielzüge noch nicht die Geschwindigkeit haben, durch ein blindes Verständnis der Spieler, wie man das dann dafür bräuchte gegen so eine ein Abwehrbollwerk. Zweitens, die haben halt Mittwochabend gespielt in Manchester, müssen zurückfliegen. Der Körper stellt sich um. Jetzt ist das Spiel in Köln nicht am Sonntag, sondern einen Tag früher, schon am Samstagabend. Ja. Da hätte jetzt mal so ein Montagsspieltag gut getan, dann hätte man ein bisschen mehr Erholungsphase gehabt. So, und jetzt müssen sie auswärts, dann wieder nach auswärts fliegen, in Köln dann liefern. Also man sieht, die Mannschaft ist ganz gut unterwegs und merkt jetzt, wenn man international spielt, dass die Anforderungen noch umso größer sind. Also das ist schon sehr herausfordernd, was RB Leipzig gerade erlebt. Und Köln, kann ich mir durchaus vorstellen, macht ein gutes Spiel gegen RB Leipzig und punktet sogar. Also das, da würde ich mir zum Beispiel auch nicht zutrauen, würde ich mir nicht zutrauen, eine ganz klare Prognose abzugeben. Mhm.
Bei Dortmund gegen Union Berlin, das war ja eine Partie, wo ja Dortmund öfter schon mal ins Straucheln geraten ist. Wie würdest du da jetzt im aktuellen Stand sagen, wie sind die Dortmunder aus deiner Sicht drauf, jetzt auch nach dem Sieg gegen Beşiktaş? Sind die jetzt wieder in der Spur, wo sie ja zunächst mal kurz rausgekommen schien?
Naja, was wir erlebt haben beim Sieg in Istanbul, dass Bellingham gerade in einer fantastischen Form ist. Und damit ist dann Dortmund auch weniger berechenbar, wenn du dann weißt, nicht nur Haaland kannst rausreißen, sondern auch Bellingham ist torgefährlich und kann gut vorbereiten. Damit hast du in dem Spielaufbau noch ein Werkzeug mehr. Und hinzu kommt, das war eben, was ich auch angesprochen habe, Dortmund hat den Vorteil, man spielt erst am Sonntagabend, hat also auch einen Tag mehr Pause zur Verfügung. Das ist schon ein Vorteil. Zuschauer wieder im Signal Iduna Park. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Dortmund jetzt einen Lauf kriegt. Brauchen sie ja dann auch. Sie wollen ja dann auch ihre Ambition nochmal unterstreichen, dass sie ein echter Bayernjäger sind.
Das sind sie im Moment, stehen sie nämlich auf Rang 3, einen Punkt hinter den Münchnern, aber 2 Punkte vor den Bayern in der Tabelle. Da ist ja der VfL Wolfsburg. Der ist absolut ungeschlagener Tabellenführer momentan noch, hat gegen Lille ja sich allerdings nicht von der besten Seite präsentiert. In der Champions League immerhin ein 0-0 geholt, obwohl sie ab der 35. Minute in Unterzahl waren. Aber sie haben doch gezeigt, ja, wo sie eben noch ausbaufähig sind in dieser Saison, und das ist vor allen Dingen in der Offensive. Das fiel in der Liga nicht so auf, weil sie da sehr effizient zu Werke gegangen sind, aber international ist das dann doch nochmal wieder eine andere Geschichte.
Aber das ist so ein Fall, das würde ich explizit sehr, sehr positiv sehen. Also zum einen 4 Siege zum Bundesliga-Auftakt, der beste Saisonstart in der Geschichte des VW Wolfsburg. Bon. Und dann bist du in Unterzahl und erkämpfst dir eine Nullnummer, ein 0:0, wo jeder sagte, Mensch, wenn sie jetzt verlieren, wäre es das Normalste der Welt. Nein, haben sie eben nicht. Sie haben dagegen gehalten und allen Widrigkeiten getrotzt. Dann nimmst du doch eine unglaubliche Stärke mit, wenn du jetzt gegen Eintracht Frankfurt spielst und wenn du jetzt ein Unentschieden spielst, dann bist du immer noch ganz weit vorne dabei. Was man jetzt beobachten muss, ne, das habe ich Jörg Schmadtke dann auch gefragt. Ich habe ihn ja letzten Sonntag beim Doppelpass getroffen. Sag mal, die zusätzliche Belastung, die Champions League, ja. Da sagt er, das ist nicht das Körperliche, sondern das ist wirklich, was im Kopf passiert. Und im Kopf heißt, du bist auf ganz großer Bühne, total angespannt. Alles in deinem Körper ist fokussiert auf den Auftakt in der Champions League. Und dann gehst du zurück ins Alltagsgeschäft. Das Alltagsgeschäft ist am Sonntag 19.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt. Und da musst du aber dieselbe Leistung abrufen. Weil wenn du nur nachlässt, dann geht dir so ein Spiel verloren. Und dann kannst du so einen schönen Vorsprung oder so einen schönen Start, den man sich aufgebaut hat, auch mal schnell vergeigen. Und er sagte, das ist keine körperliche Frage, es ist eine Kopffrage. Und das fand ich ziemlich eindrücklich, wie er das geschildert hat. Und da werden wir jetzt mal sehen, wie reif Wolfsburg wirklich ist. Da sind viele junge Spieler dabei, auch aus der U21. Und wie die das dann entsprechend auch verkraften, diese zusätzliche Belastung, die mehr den Kopf betrifft als den Körper.
Für den Kopf, aber natürlich hast du es gesagt, die Siegesserie gut, aber wenn man mal auf die Namen guckt. Also es ist ja doch durchaus ein dankbares Startprogramm. Bochum, der Aufsteiger, dann schwächelndes Hertha. Dazu kam dann Leipzig, die ja auch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Plus dann jetzt noch am letzten Spieltag, da gab es dann noch das Duell gegen Greuther Fürth. Ist aber auch dankbar, ne?
Aber trotzdem musst du diese Spiele erstmal gewinnen. Denk bitte an Borussia Dortmund. Wo haben sie denn die Punkte gelassen? Ja, natürlich kannst du in Spitzenspielen verlieren, aber die Titelentscheidungen haben sie vergeigt gegen scheinbar kleinere Mannschaften, die an der Stelle eben über sich hinausgewachsen sind. Und das ist ja das Spannende. Kann Wolfsburg jetzt auch gegen Mannschaften, die vom Papier her stärker sind, das abrufen, was du brauchst, um diese Form, dieses Formhoch auch beizubehalten? Also ich bin wirklich gespannt, wenn Wolfsburg oben im oberen Tabellendrittel spielt, mit der Champions League Belastung wäre das ja schon ein Erfolg. Wir sind uns ja hoffentlich einig darüber, dass sie jetzt nicht Titelkandidat Nummer 1 sind um die deutsche Meisterschaft, ja. Aber bei denen geht es doch jetzt darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, um am Ende den Champions League Platz aus der Vorsaison zu bestätigen.
Und jetzt eben Eintracht Frankfurt zu schlagen, die ja auch nicht so gestartet sind, wie sie eigentlich hätten starten wollen. Da ist ja auch noch einiges im Argen, aber es gibt
Vor allem, du spielst ja gegen den Ex-Trainer Glasner, der ja Wolfsburg sehr, sehr gut kennt und deswegen schon weiß, wo man Wolfsburg wehtun kann. Also hochinteressantes Spiel am Sonntagabend, da freue ich mich sehr drauf.
Das freuen wir uns alle. Das ist nämlich wirklich ein schöner Wochenausklang dann in der Bundesliga und was steht denn zum Wochenausklang, also bevor dann dieses Highlight am Ende noch kommt, beim ersten Highlight des Sonntags auf dem Programm? 11.30 Uhr, Doppelpass. 11 Uhr, Doppelpass.
Wir haben den Manager vom VfL Bochum zu Gast, Sebastian Ginzelotz, der uns mal erklären soll, wie er eigentlich damit umgeht, wenn du aufsteigst nach vielen Jahren in der Bundesliga, weniger Geld als die anderen hast und trotzdem die ganze Region erwartet, dass du irgendwie das Wunder wiederholst, das Arminia Bielefeld vorher geschafft hat, nämlich den Klassenerhalt. Zu Gast ist auch Felix Groß, der seine Karriere beendet hat als Fußballprofi, der Bruder von Toni Groß, aber wir wollen gar nicht über Toni Groß sprechen, sondern wirklich über Felix Groß, der jetzt mal erklären kann, was macht man eigentlich als 30-Jähriger, wenn dein Berufsleben jetzt offiziell abgeschlossen ist und du eine neue Phase in deinem Leben gestalten sollst? Bleibt er dem Fußball verbunden, macht er etwas ganz anderes? Da freue ich mich auch sehr darüber, was Felix Groß denn eigentlich so zu sagen hat. Er hat ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast, zwar nicht über Musik, aber mit seinem Bruder zusammen, aber das ist ja auch nicht abendfüllend.
Weißt du nicht, wenn du ihn länger machst und noch ausbaust und vielleicht irgendwie einen Kickoff da oder wie heißt das, Spin-off machst?
Ja, einmal, aber dann hast du noch 6 andere Tage in der Woche. Also ich bin einfach gespannt, was er da erklärt. Er ist zu Gast im Doppelpass und das wird bestimmt eine sehr muntere Runde.
Du weißt ja gar nicht, was für eine Vorbereitung auch in diesem Fever-Pitch-Podcast steht. Du brauchst eine Woche, um hier überhaupt mit dir so halbwegs auf Augenhöhe zu sein.
Ach was, 5 Minuten vorher fällt dir ein, Mensch, verdammt, ich muss den Gottschalk anrufen. Lass uns mal ein bisschen über Bundesliga reden.
Er hat mich durchschaut, verdammt.
Das kann ich, wovon du im Urlaub machst, wovon eigentlich? Also ja, du redest den ganzen Tag und gelegentlich darfst du an die frische Luft. Das ist doch alles, was man braucht.
Ja, aber du weißt gar nicht, wie selten ich an die frische Luft komme.
Ja, das kann sein, ne?
Ich muss ein Fenster aufmachen, um frische Luft zu kriegen. Ich darf nicht raus. Ich bin hier an den Schreibtisch gekettet.
Aber wie du immer sagst, du hast ja auch ein Radiogesicht. Das ist ja auch ganz
gut. Ja, das stimmt. Das kann man der Gesellschaft auch nicht zumuten, mich öfter zu sehen.
Nein, du bist prima.
Danke. Ach, das baut mich jetzt wieder für eine Woche auf, Pitt. Vielen Dank. Schön, dass man doch wieder quasi nach Hause kommt aus dem Urlaub in diesen kleinen, netten Podcast hier.
Ich mach dich schon wieder urlaubsreif, keine Sorge.
Ja, das fürchte ich auch. Aber im November bin ich erst wieder dran mit Urlaub. Von daher, bis dahin haben wir ein paar Folgen. Da musst du mit mir durch dick und dünn gehen hier und durch die Bundesliga und alles, was das Fußballherz begehrt. Und das kriegt man natürlich auch im Fever Pitch Newsletter. Wenn ihr ihn abonniert, dann flattert er werktags um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach newsletter.pittgottschalk.de, eure Adresse zum Glück und zum Newsletter. Und das solltet ihr definitiv abonnieren und den Fever Pitch Podcast selbstverständlich auch. Den machen wir dann mit der nächsten Ausgabe dann am nächsten Donnerstag wieder für euch fertig. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und schöne Woche, Pitt.
Ciao, ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.